Ludwig Uhland, Schwäbische Kunde. Als Kaiser Rotbart Lobesam zum heiligen Land gezogen kam, da musst er mit dem frommen Heer durch ein Gebirge, wüst und leer. Daselbst erhub sich große Not, viel Steine gab's und wenig Brot. Und mancher deutsche Reitersmann hat dort den Trunk sich abgetan. Den Pferden war's so schwach im Magen, fast muss der Reiter die Mähre tragen. Nun war ein Herr aus Schwabenland, von hohem Wuchs und starker Hand, des Rösslein war so krank und schwach, er zog es nur am Zaume nach. Er hätte es nimmer aufgegeben und kostet's ihn das eigene Leben. So blieb er bald ein gutes Stück hinter dem Heereszug zurück. Da sprengten plötzlich in die Quer 50 türkische Reiter daher, die huben an, auf ihn zu schießen, nach ihm zu werfen mit den Spießen. Der backre Schwabe focht sich nit, ging seines Weges Schritt vor Schritt, ließ sich den Schild mit Pfeilen spicken und tät nur spöttlich um sich blicken. Bis einer, dem die Zeit zu lang, auf ihn den krummen Säbel schwang, da wallt dem Deutschen auch sein Blut. Er trifft des Türken Pferd so gut, er haut ihm ab mit einem Streich die beiden Vorderfüß zugleich. Als er das Tier zu Fall gebracht, da fasst er erst sein Schwert mit Macht. Er schwingt es auf des Reiters Kopf, haut durch bis auf den Sattelknopf, haut auch den Sattel noch zu Stücken und tief noch in des Pferdes Rücken. Zur Rechten sieht man wie zur Linken einen halben Türken heruntersinken. Da packt die andern kalter Graus, sie fliehen in alle Welt hinaus, und jedem ist's, als würd ihm mitten durch Kopf und Leib hindurch geschnitten. Drauf kam deswegs eine Christenschar, die auch zurückgeblieben war, die sahen nun mit gutem Bedacht, was Arbeit unser Held gemacht. Von denen hat's der Kaiser vernommen, der ließ den Schwaben vor sich kommen. Er sprach: »Sag an, mein Ritter wert, wer hat dich solche Streich gelehrt?« Der Held bedacht sich nicht zu lang. »Die Streiche sind bei uns im Schwang, sie sind bekannt im ganzen Reiche, man nennt sie halt nur Schwabestreiche.« Ja, der Uhland konnte auch lustig. Diese Anekdote, die sich an eine Begebenheit während des dritten Kreuzzuges von Kaiser Barbarossa anlehnt, entstand im selben Jahr wie des Sängers Fluch und wird in der Literaturwissenschaft gemeinhin als Heldenballade bezeichnet, was mich als gebürtigen Schwaben und späten Landsmann von Ludwig Uhland natürlich besonders freut. Denn das Renommee des Schwaben ist ja im Allgemeinen alles andere als heldenhaft. Zugegeben, Schaffer, Schaffer, Häuslebauer klingt auch wirklich nicht besonders heroisch. Und auch der Umstand, dass mit Schwabenstreichen landläufig etwas ganz anderes gemeint ist, nämlich ungeschickte, tölpelhafte Handlungsweisen, wie sie zum Beispiel in der humoristisch gemeinten, aber letztendlich verleumderischen Erzählung »Die sieben Schwaben« beschrieben sind, die die Gebrüder Grimm die Frechheit hatten, in ihrer Kinder- und Hausmärchensammlung zu veröffentlichen, trug nicht gerade zu der gebührenden Anerkennung bei, die der Volksstamm doch eigentlich verdient hat, aus dem so viele Tüftler, Dichter und Denker hervorgegangen sind. Der Verunglimpfung seiner Landsleute wollte sich wohl auch Uhland entgegenstellen, als er die Sage vom wackeren Schwaben in seiner Ballade aufgriff. Ein geschätzter Kollege und enger Freund des Volksdichters, der ebenfalls im Schwäbischen Dichterbund tätige Justinus Kerner, hat gleichfalls in einer Ballade treffend beschrieben, welcher Charakter den Schwaben vor allem auszeichnet. Sein Gedicht, das ich mir hier aus reinem Patriotismus kurz einzustreuen erlaube, nennt sich »Der reichste Fürst«. reisend mit viel schönen Reden ihrer Länder Wert und Zahl, saßen viele deutsche Fürsten einst zu Worms im Kaisersaal. »Herrlich«, sprach der Fürst von Sachsen, »ist mein Land und seine Macht. Silber hegen seine Berge wohl in manchem tiefen Schacht.« »Seht mein Land in üpp'ger Fülle«, sprach der Kurfürst von dem Rhein, »goldne Saaten in den Tälern, auf den Bergen edler Wein. Große Städte, reiche Klöster«, Ludwig Herr zu Bayern sprach, »schaffen, dass mein Land den euren wohl nicht steht an Schätzen nach.« Eberhard, der mit dem Barte, Württembergs geliebter Herr, sprach, »mein Land hat kleine Städte, trägt nicht Berge silberschwer. Doch ein Kleinod hält's verborgen, dass in Wäldern noch so groß ich mein Haupt kann kühnlich legen jedem Untertan in Schoß.« Und es rief der Herr von Sachsen, der von Bayern, der vom Rhein, »Graf im Bart, ihr seid der Reichste, euer Land trägt Edelstein.« Graf Eberhard im Barte, der auf eben diesem Reichstag zu Worms im Jahre 1495 zum Herzog von Württemberg befördert wurde, konnte sich also selbst im hintersten Winkel seines Landes sicher sein, nicht von einem aufmüpfigen Landeskind hinterrücks gemeuchelt zu werden. Das scheint damals eine eher seltene Qualität des gemeinen Volkes gewesen zu sein. Die Lobpreisung der friedliebenden und loyalen Schwaben wurde später sogar vertont und zur inoffiziellen württembergischen Landeshymne erhoben. Sie sehen also, die Schwaben haben durchaus innere Werte zu bieten. Und ihre Courage haben sie ja erst in jüngerer Zeit wieder bewiesen, als sie als erste in der Republik einen grünen Politiker zum Ministerpräsidenten kürten, der heute fast so viel Verehrung erfährt wie dazumal Graf Eberhard. Mein Name ist Olaf Danner und wir befinden uns schon mitten in der zweiten Folge von Danner tanzt. Und Sie können sich sicherlich vorstellen, dass mir bei dieser Aufnahme das Tanzbein vor lauter heimatlichen Gefühlen ganz besonders gejuckt hat. Aber keine Sorge, wir werden uns im Verlauf dieses Balladenzyklus auch noch mit anderen Provenienzen beschäftigen. Für heute wollen wir aber noch kurz bei Uhland verweilen. In seiner schwäbischen Kunde kommt ja nicht nur der Schwabe vor, sondern auch der Türke. Allerdings gar blutig abgeschlachtet, was für die Zeit der Kreuzzüge vielleicht angemessen war, aus heutiger Sicht natürlich völlig untragbar ist. Würde Uhland noch leben, Präsident Erdogan hätte sicherlich schon längst eine Verleumdungsklage angestrengt. Und um hier jeglicher Diskriminierungsgefahr vorzubeugen, sei gesagt, dass es sich bei besagten Türken um Rumseldschuken handelte, die den Tross von Kaiser Friedrich I., genannt Barbarossa, in der Schlacht bei Philomelion, das liegt in Zentralanatolien, am 7. Mai 1190 angriffen, von den Kreuzfahrern allerdings vernichtend geschlagen wurden. Die Chronik berichtet von 4174 gefallenen Seldschuken. Soweit für die Hobbyhistoriker unter Ihnen. Uhland bezieht sich in seiner Ballade also lediglich auf eine historische Gegebenheit. Da sollte man ihm keinen Vorwurf machen. Dass der schwäbische Recke allerdings auch noch das gegnerische Pferd mit verhackstückt, es sogar zuerst attackiert, um den Feind zu Fall zu bringen, eine Unart, die man später noch in vielen Wildwestfilmen ertragen musste, wo er sich doch zuvor so tierlieb zeigte und sein eigenes Ross bald getragen hätte, geht dann doch zu weit und macht die heldenhafte Figur wiederum etwas unglaubwürdig. Aber so ist das öfter mit Werken aus alter Zeit. Sie halten den heutigen Wertvorstellungen oft nicht stand. Mit Jugendfotos verhält es sich übrigens oft ähnlich. In der nächsten Folge werden wir uns deshalb einem ganz unverfänglichen Balladendichter widmen, der seinen Gegenstand meist im klassischen Griechenland suchte, in der Antike. Dann tanze ich mit Friedrich Schiller. Wow.